Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Mein Name ist Dorothee Haple. Ich komme aus der schwäbischen Landeshauptstadt, wie wahrscheinlich unschwer zu hören ist. Ich bin am Fuße der Schwäbischen Alb geboren, 58 Jahre alt. Mein Mann ist Pastor in Stuttgart und wir wohnen auch im Gemeindehaus und dort habe ich verschiedene Aufgaben im Haus, in der Organisation, Bürotätigkeiten und auch in der Frauenarbeit. Und ich habe eine Mutter, die 30 Jahre älter ist, die wohnt seit 5 Jahren bei uns im Haus. Und ich habe eine Tochter, die 30 Jahre jünger ist, die wohnt bei euch. Und deshalb ist die Gegend hier auch unsere Lieblingsurlaubsgegend. Deshalb ist es schön, dass ich jetzt auch außer der Reihe ohne Urlaub hier einmal sein kann. Ja, und ich habe mir Gedanken zu dem Thema gemacht, Mutter und Tochter, eine spannende Beziehung. Ja, wenn man das mal eingibt ins Internet, Mutter-Tochter-Beziehung, dann gibt es viele Artikel dazu und die beginnen alle damit, dass es eine ganz besondere Beziehung ist. Aber nicht ein Artikel hat erklärt, was das Besondere eigentlich ist. Und ja, ich versuche das darauf ein bisschen einzugehen. Mutter und Tochter, eine engere Beziehung gibt es eigentlich gar nicht. Die Mutter hat eine Gebärmutter und darin wächst die Tochter auf. Enger geht es zunächst einmal gar nicht. Und hier beginnt auch schon die Grunderfahrung des Angenommen- oder Abgelehntseins. Je nachdem, ob die Mutter ein Ja zum Kind finden konnte oder durch welche Umstände auch immer es nicht annehmen konnte. Aber wenn Letzteres der Fall sein sollte, können solche Gefühle auch geheilt werden. Wir müssen da nicht unser Denken und Fühlen und Verhalten muss nicht ein Leben lang uns prägen. Ja, was ist das Besondere an dieser Beziehung? Mutter und Tochter haben das gleiche Geschlecht im Gegensatz zu Mutter und Sohn. Sind beide Frauen und im Allgemeinen eher sensibel und vom Gefühl her bestimmt. Deshalb sind sie vielleicht auch gefühlsmäßig mehr verbunden, aber Verletzungen schmerzen auch mehr. Und weil Mutter und Tochter das gleiche Geschlecht haben, ist vielleicht auch die Gefahr, dass wir entweder denken, die Tochter muss alles genau gleich machen, weil ich von meiner Meinung überzeugt bin, oder wenn manches in meinem Leben nicht so gelungen ist, dann denke ich, die Tochter braucht gerade das Gegenteil. Das, was mir vielleicht verwehrt wurde, das ist das Richtige für meine Tochter. Meine eigene Mutter zum Beispiel, die musste im elterlichen Geschäft mithelfen. Das war einfach notwendig. Das hat man als selbstverständlich vorausgesehen. Und als sie dann 24 war, kam mal jemand zu ihren Eltern und hat gesagt, wollt ihr die Annemarie nicht mal einen Beruf lernen lassen, was sie dann auch tun durfte. Und meine Mutter hat uns 4 Schwestern dann alle mit 16 organisiert, dass wir ein Haushaltjahr machen. Also sie hat dann da gerade das Gegenteil organisiert, weil sie darunter gelitten hat, so angebunden zu sein. Für uns war das gut, wir haben da viel gelernt, aber wir hatten dann vielleicht auch manchmal das Gefühl, wir wurden fast ein bisschen aus dem Nest geschubst. Und so hat jeder seine Erfahrungen. Ja, wenn man eine gute Beziehung hat, dann kann man sich auch ohne viele Worte verstehen. Man hilft sich gegenseitig aus, man akzeptiert sich und man nimmt es auch nicht gleich krumm, wenn man sich mal die Wahrheit sagt. Und rein gefühlsmäßig und was ich manchmal auch so höre, haben mehr Frauen Mütter mit ihrer Mutter als mit ihrer Tochter. Ja, nun wollen wir uns da etwas Gedanken machen. Ich habe da selbst sicher auch zu lernen. Das war mir auch hilfreich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir wollen erst mal sehen, was bedeutet es überhaupt, eine Mutter zu sein. Und das Erste ist natürlich das Leben geben. Die erste Mutter war ja die Eva, wie uns in der Bibel berichtet wird, und schon ihr Name bedeutet die Mutter aller Lebendigen. Also sie war die erste Mutter. Und als werdende Mutter erlebt man das, was in Psalm 139, Vers 13 steht: Denn du, Gott, hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Nun ist es ja aber auch so, dass nicht jede Schwangerschaft Freude auslöst. Manchmal wird die Frau überrascht, manchmal werden Pläne durchkreuzt, manchmal fühlt man sich überfordert oder man hat Angst vor dieser Verantwortung. Oft ist es aber auch mit Freude verbunden und diese Verantwortung gibt ja auch Sinn im Leben. Viele werden auch erlebt haben von euch, dass so ein neues Leben auch neue Kraft gibt. Man lernt viele Fähigkeiten dazu. Man kann aber auch schnell an seine Grenzen kommen. Man fühlt sich überfordert. Manche hat vielleicht mit Wochenbettdepressionen zu tun. Man muss damit zurechtkommen, ständig verfügbar zu sein. Aber einem Menschen das Leben zu schenken und die Verantwortung dafür zu haben, das ist eigentlich die größte Verantwortung, die einem Menschen anvertraut werden kann. Ja, was bedeutet es noch, eine Mutter zu sein? Natürlich zu lieben. Von dieser Mutterliebe wird einmal in der Bibel berichtet. Ich möchte auf diese Geschichte nicht weiter eingehen, das würde uns zu weit wegführen, aber das war sogar eine Prostituierte, der das Kind weggenommen werden sollte, und von ihr heißt es, sie hatte ein mütterliches Herz oder eine mächtige Mutterliebe. Ja, wenn so ein Kind kommt, dann stellt sich oft die Mutterliebe ganz automatisch ein mit der Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Und wer schon mehrere Kinder hat, der weiß, dass mit einem weiteren Kind auch weitere Mutterliebe dazukommt. Aber diese Mutterliebe ist gar nichts Automatisches. Es kann auch sein, dass nicht bei jeder Frau diese großen Gefühle gleich aufbrechen. Das kann sogar passieren, wenn ein Wunschkind unterwegs ist. Man kann vielleicht eben diese genannten Wochenbettdepressionen haben, man kann so überfordert sein, dass die Gefühle gar keinen Raum haben, man kann vielleicht selber diese Liebe nicht erlebt haben und dann auch Mühe haben, diese Gefühle weiterzugeben. Vielleicht, wenn man psychische Probleme hat oder schwere Erlebnisse hatte, dann kann das alles auch schwierig werden, selber Mutterliebe zu empfinden oder weiterzugeben. Aber auf der anderen Seite kann Mutterliebe auch die größte Liebe sein, die es gibt. Sie kann bereit machen, Verzicht zu üben, bis hin zur Lebensaufgabe. Ja, und wenn so ein kleines Wesen da ist, dann ist ein weiteres Wesensmerkmal der Mutter, dass dieses Leben geschützt wird, also der Schutz des Lebens. Die kleinen Kinder sind hilflos und wirklich in allen Lebensfunktionen auf uns angewiesen. Und dieses Leben dürfen wir schützen. In Sprüche 14, Vers 26 steht: Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Und das ist der beste Schutz, den wir unseren Kindern eigentlich anvertrauen können. Wenn wir uns unter den Schutz Gottes stellen, der dann zugleich uns und auch unsere Kinder beschützt. Wir sind aber auch verantwortlich, gerade auch bei kleinen Kindern, auch über ihre Seelen zu wachen, die so schwach und angreifbar noch sind. Und da möchte ich wieder einen Vers aus Psalm 131 zitieren. Da heißt es, ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Das ist schon der Inbegriff der Geborgenheit, wenn ein kleines Kind satt und zufrieden im Arm der Mutter liegt. Geborgen, mit allem Körperlichen versorgt und geschützt. Aber ein guter Schutz auch für die Seele unseres Kindes ist sicher auch, wenn wir unsere Aufgabe als Mutter gern und fröhlich wahrnehmen. Auch in den Psalmen, Psalm 113, Vers 9, wird einmal beschrieben von einer fröhlichen Mutter. Es gibt auch Mütter, denen man abspürt, dass ihnen alles zu viel ist, vielleicht auch zu Recht, wenn sie wirklich überlastet sind, die immer am Stöhnen sind und das vielleicht auch an ihren Kindern auslassen. Und da fehlt sicher auch ein Teil dieses Schutzes für die Seele. Auch in den Sprüchen werden uns viele ganz praktische Ratschläge weitergegeben. Da heißt es von einem zornigen Mann, aber ich denke, eine zornige Frau hat die gleiche Wirkung. Da heißt es, der zornige Mann ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Und so ist es genauso auch für eine zornige Frau oder eine zornige Mutter. Da ist die Familie wie eine Stadt ohne Mauern, wo das Kind diesem Unmut, diesem Zorn ausgesetzt ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Seele des Kindes, dass ein gewisser Schutz, eine gewisse Geborgenheit fehlt, wo es vielleicht Angst hat, bin ich jetzt daran schuld? Aber so dürfen wir als Mütter auch lernen, ausgeglichen und fröhlich unsere Aufgabe zu verrichten, auch zum Wohle unserer Kinder. Ja, etwas ganz Wesentliches auch, was Mütter sind, ist, sie sind Vorbilder. Die Kinder werden alles automatisch nachmachen. Man spricht ja auch von der Muttersprache. Die Kinder von einer bayerischen Mutter, die werden nicht anfangen, Schwäbisch oder Chinesisch zu reden. Die werden so reden, wie ihr zu Hause redet, weil sie es einfach nachmachen. Als Mütter dürfen wir Vorbild sein, auch besonders zu unserer Beziehung zu Gott. Wir dürfen unseren Kindern weitergeben, wie diese Beziehung begonnen hat. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Und wie wir diese Beziehung ganz konkret auch leben, dass sie das sehen in unserem Leben, dass wir gemeinsam beten, dass uns das Wort Gottes wichtig ist. Damit legen wir eine ganz wichtige Grundlage auch für das Leben unserer Kinder und unserer Töchter. Wir sind Vorbilder auch in der Beziehung zu unserem eigenen Körper. Ob wir uns angenommen haben oder ob wir immer unzufrieden sind, ob wir unser Frausein angenommen haben, das wird sich alles bewusst oder unbewusst auch auf unsere Töchter übertragen. Wir sind Vorbild, wie wir Beziehungen leben, wie wir unsere Ehe gestalten, wie wir die Erziehung handhaben, wie wir auch das Verhältnis zu unserer Mutter haben. Das schauen die Kinder automatisch ab. Vorbilder sind wir auch, wie wir mit unserem Charakter umgehen. Viele von euch werden vielleicht erlebt haben, dass ein Teil der Kinder vielleicht genau unseren Charakter geerbt haben. Und als reifere Frauen sollten wir gelernt haben, auch mit unseren Charakterschwächen umzugehen, sie nicht über uns dominieren zu lassen, sondern auch uns von Gott verändern zu lassen, dass nicht andere unter den negativen Seiten unseres Charakters leiden müssen. Wenn ich zum Beispiel einen festen Willen habe, dann kann das sehr gut sein, dass ich standhaft bin, auch wenn andere mich anders beeinflussen wollen. Es kann aber auch sein, dass ich andere unter Druck setze. Und da muss ich lernen, auch mit diesem Charakterzug umzugehen. Und das wird meinem Kind helfen, dass auch es selbst, wenn es meinen Charakter geerbt bekommen hat oder auch anders veranlagt, dass es lernt, wie kann ich mit meinem Charakter umgehen? Wie kann ich mich von Gott verändern lassen? Wie kann ich lernen, mit Menschen zurechtzukommen? Und ein ganz wichtiges Vorbild ist natürlich auch, wie wir einfach unseren Alltag bewältigen. Wie wir mit dem Alltag zurechtkommen, auch wie wir unseren Haushalt führen. Das alles werden unsere Kinder von uns abgucken. Aber eine weitere Aufgabe hat die Mutter noch, die wird uns in Psalm 1, Vers 8 und in Sprüche 6, Vers 20 gesagt. Dort heißt es: Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlasse nicht die Weisung deiner Mutter. Also als Mutter dürfen wir speziell auch unsere Töchter unterweisen, also ihnen nicht nur das Leben vorleben, sondern sie auch wirklich unterrichten im Alltagsleben, auch wie wir unseren Glauben leben, wie wir unser Frausein leben. Und gerade in diesem Unterweisen dürfen wir uns auch als Mütter fragen, was sind die Gaben meiner Tochter und wie kann ich sie am besten fördern? Es muss ja nicht unsere Tochter den gleichen Beruf ergreifen, wie wir das selber gemacht haben, sondern wir dürfen uns überlegen, was passt zu ihr? Wie kann ich sie fördern in ihren praktischen Fähigkeiten, in ihren Gaben, die sie mitbekommen hat, dass ich ihr da einfach Möglichkeiten gebe, das zu entwickeln und Freude daran zu bekommen. In Titus 2 werden die Frauen auch angewiesen, die älteren Frauen, dass sie die jüngeren Frauen unterweisen oder unterrichten sollen. Und bevor ich das als ältere Frau mache, ist es natürlich, dass ich zuerst zu Hause beginne, wenn ich eine Tochter habe, dass ich ihr das beibringe, was hier alles aufgezählt wird. Und in diesen Versen werden 6 Lebensbereiche aufgezählt, in der eine Mutter, also hier zuerst eine ältere Frau, aber natürlich auch eine Mutter ihre Tochter unterweisen soll. Das sind zuerst einmal Ehefragen und dann Kindererziehung, wie sie ihre Kinder lieben kann. Dann steht dann Besonnenheit, da könnte man auch die Charakterbildung dazu sagen. Die Moral ist ein weiteres Gebiet. Die Haushaltsführung wird hier aufgeführt und dann wird auch noch die Güte genannt oder man kann das auch auf Neudeutsch Sozialkompetenz nennen. Wie komme ich mit anderen aus? Muss ich immer meine Meinung durchsetzen oder verkrieche ich immer mich in mein Schneckenhaus oder wie lerne ich mit anderen gut auszukommen? Ja, eine Tochter spürt auch, ob die Mutter gerne Frau ist. Ich kann auch meiner Tochter, wenn sie in die Pubertät kommt, einfach nur entsprechende Hilfsmittel in die Hand drücken. Ich kann sie bedauern, wenn sie die Menstruation bekommt und sagen, ach, du Ärmste, bist jetzt auch im Club der Frauen. Oder ich kann ihr auch mitgeben, dass Gott die Hormone der Frau ganz wunderbar eingerichtet hat und dass er das eigentlich gemacht hat, dass auch diese junge Frau einmal wieder fähig sein wird, ein Kind zu bekommen. Ich kann ihr auch mitbekommen, mit Unvollkommenheiten am eigenen Körper, im eigenen Leben zurechtzukommen, das zu akzeptieren, Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen und auch, dass es sich lohnt, in Reinheit auf den Ehemann zu warten, den Gott für einen bereit hat. Oder eben nicht die gleichen Fehler zu machen, die man selbst vielleicht in diesem Bereich gemacht hat. Was eine Mutter aber auch noch ausmacht, ist das Loslassen. Und dieses Loslassen beginnt ja schon bei der Geburt. Das Kind wird getrennt von der Mutter, die Nabelschnur wird durchschnitten. Und das sollte man sich auch nachher, nach der Entbindung, bewusst machen, dass uns unsere Kinder nur auf Zeit anvertraut sind. Natürlich kann mich das als Mutter immer wieder mit Wehmut erfüllen. Die Nabelschnur ist getrennt, das Kind macht die ersten Schritte, dann kann es von mir weglaufen. Das Kind kommt in den Kindergarten, in die Schule, zieht weg zur Berufsausbildung. Es hat vielleicht die erste eigene Wohnung oder die Hochzeit. Und das ist ja auch normal, wenn die Beziehung gut ist, dass man als Mutter da auch ein Stück Wehmut empfindet. Aber wir könnten ja als Mutter auch solche Ereignisse mit Dankbarkeit feiern. Wir könnten dankbar sein, dass das Kind laufen lernt, dass es gesund ist, dass es die ersten Schritte tut. Wir können dankbar sein, dass wir gute Schulen haben, in die die Kinder kommen. Und wir können, auch wenn die Kinder dann erwachsen und größer sind, dankbar sein, dass nun auch ein Erziehungsauftrag vollendet ist, dass eine anstrengende Phase auch, die uns ganz gefordert hat, nun auch ihren Abschluss finden darf. Ja, bei uns selber war das auch so. Unsere beiden Kinder haben im gleichen Jahr geheiratet. Und als unsere Tochter, die zweite, dann geheiratet hat, da waren in einem Jahr dann beide weg. Und natürlich war da auch Wehmut damit verbunden. Aber wir haben uns das auch bewusst gemacht, dass nun der Erziehungsauftrag zu Ende ist. Und wir haben direkt auch nach der Hochzeit eine kleine Reise nach damals ins weihnachtliche Dresden gebucht. Da war ein Tapetenwechsel und dort haben wir dann auch einen wunderschönen Blumenstrauß im Hotel mit einem Dankesbrief vorgefunden von unserer Tochter. Und so war das auch ein schöner Abschluss dieser Phase, wo sie zu Hause gewohnt hat. Ja, Kinder können aber auch erschreckend selbstständig werden. Es kann sein, dass sie nicht mehr anrufen, dass sie uns scheinbar gar nicht mehr brauchen. Und auch da ist es wichtig, dass wir das als Mütter akzeptieren, dass wir dann halt aus der Ferne Anteil an ihnen nehmen und auch das akzeptieren, wie sie diesen Abstand leben und wie sie das brauchen. Loslassen als Mutter bedeutet, denke ich, auch ein Stück weit die Zukunft loslassen, auch bezüglich des Alters und vielleicht einer möglichen Pflege. Nicht von vornherein das alles schon von den Kindern zu erwarten. Es gibt Leute, die sagen, in ein Pflegeheim gehe ich nie. Und da wird ein großer Druck dann auf die Kinder, meistens natürlich auf die Töchter, gelegt, dass sie automatisch die Mutter oder die Eltern pflegen müssen. Ich komme nachher auf diesen Punkt nochmal, wenn wir über die Töchter sprechen, aber ich denke auch, dass wir als Mütter nicht das Recht haben, hier über unser Alter zu verfügen und dass wir das auch aussprechen, dass hier nicht irgendwelche ausgesprochenen Erwartungen im Raum liegen, sondern dass wir sagen, dass wir das nicht von vornherein erwarten. Wir dürfen Gott hier vertrauen, dass er uns versorgt, aber nicht einen Druck auf unsere Kinder legen. Als Mütter sollten wir auch nicht über unseren Tod hinaus Verfügungen treffen. Ich kenne eine junge Frau, deren Mutter einen Acker vererbt hat und ihr gesagt hat, dieser Acker darf nie verkauft werden. Die Frau ist alleinstehend, sie ist Single, sie braucht keinen Acker, aber das ist wie ein Klotz am Bein, dass sie immer gucken muss, dass der Acker irgendwie ordentlich aussieht. Die Mutter ist ja tot, sie hat ja nichts mehr vom Acker und deshalb denke ich auch, dass wir nicht über unseren Tod noch irgendwelche Lasten auch auf unsere Kinder oder auf unsere Töchter legen sollten. Ja, loslassen ist vielleicht eine schwere Lektion, aber wir müssen unsere Töchter oder unsere Kinder ja nicht in einen luftleeren Raum entlassen. Wir dürfen sie ganz bewusst der Sorge Gottes anbefehlen. Er ruft uns dazu auf, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen, weil er für uns sorgt. Und dann dürfen wir auch unsere Sorgen, die wir für unsere Kinder, für unsere Töchter haben, im Gebet Gott bringen, der viel besser weiß, wie wir als Mütter, was sie wirklich brauchen. Und der Zugang zu ihnen hat, auch wenn unsere Beziehung vielleicht gestört ist oder wenn die Kinder weit weg wohnen. Unter seinem Schutz sind sie noch viel besser aufgehoben als unter dem unsrigen. Und da bin ich bei unserer letzten Aufgabe für Mütter. Die Mütter dürfen ihre Kinder oder ihre Töchter segnen. Und den Segen oder die Hilfe Gottes, das bedeutet den Segen und die Hilfe Gottes für jemand erbitten. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Kinder der Frommen gesegnet sein werden. Und wenn ich meine Beziehung zu Gott pflege, wenn ich einen Draht zu ihm habe, dann kann und möchte er auch meine Kinder segnen. Und wenn ich so lebe, dass Gott mich segnen kann, dann kann er auch meine Kinder segnen. Und wenn ich so lebe, dass ich ein Segen bin für meine Tochter, auch dann wird sie gesegnet sein. Und dann darf ich für meine Tochter, für meine Kinder beten. Ja, als Mütter werden wir aber auch immer diese Aufgabe nur als Unvollkommene erfüllen. Es hat noch nie auf dieser Erde eine perfekte Mutter gegeben. Denn wie gesagt, die erste Mutter war die Eva und sie ist Mutter erst geworden, als sie gesündigt hatte, als sie aus dem Paradies ausgetrieben wurde und als die Beziehung zu Gott schon einen Riss bekommen hat. Und seitdem leben wir alle Menschen in der Trennung von Gott. Wir sind also alle unperfekt und müssen als unperfekte Frauen diese Aufgabe als Mutter auch versehen. Wir sind unperfekt, vielleicht auch was unsere Vergangenheit betrifft. Jeder Mensch hat seine Vergangenheit, Erlebnisse, die einen geprägt hat. Vielleicht Menschen mit schwierigem Charakter und auch vielleicht unvollkommene Eltern, die wieder ihre Vergangenheit hatten. Es gibt vielleicht gewisse Familiengeheimnisse, über die nicht geredet wird. Man weiß, irgendwas war da mal, das unsere Eltern geprägt hat, aber man weiß eigentlich gar nicht richtig, was das ist. Und oft ist es besser, über solche Nöte in der Familie offen zu reden, über Probleme, über Krankheiten, vielleicht über gewisse Nöte. Das kann immer nur Verständnis bei den Kindern erwecken. Ich selber habe zum Beispiel auch von einer Erkrankung meines Vaters erst erfahren, als ich erwachsen war. Und mir hätte das als Kind sehr geholfen, ihn besser zu verstehen. Und deshalb kann uns da Offenheit mehr helfen, als dass wir Dinge einfach so totschweigen. Vor einiger Zeit bin ich mal auf den Begriff der Kriegsenkel gestoßen. Als Kriegsenkel bezeichnet man diejenigen, die zwischen 1950 und 1975 geboren sind. Und das sind die Kinder derer, die zwischen 1929 und 1945 geboren sind. Und solche Traumata wie Kriegserlebnisse, die können manchmal auch über Generationen weitergegeben werden, wenn sie nicht verarbeitet werden und wenn nicht darüber geredet werden. Das nur mal am Rande, dass man vielleicht auch manches versteht, was die eigenen Eltern oder die eigene Mutter geprägt hat. Unvollkommen sind wir auch deshalb, weil das Mutterbild auch immer wieder im Wandel ist. Und jede Mutter muss selber sich fragen, wo ist mein Platz? Wie fülle ich diese Rolle aus? Möchte ich eine Mutter sein, die immer verfügbar ist, die hauptberuflich zu Hause ist? Oder muss oder möchte ich dem Beruf nachgehen und nutze ich nur die verbleibende Zeit als Mutter? Da sind wir heute oft oder unsere jungen Mütter oft sehr hin und her gerissen. Und da möchte ich einfach den Müttern auch Mut machen, den Platz als Mutter wirklich ganz anzunehmen und auch auszufüllen. Gerade die Kinder auch bis 3 Jahre, so wichtig, dass sie auch die Bindung haben und selber wieder fähig werden, auch Bindungen einzugehen. Auch wenn unsere Kinder größer sind, brauchen sie eine Mutter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Teenager die Mütter brauchen. Teenager müssen dann reden, wenn es ihnen danach ist. Die warten nicht, bis ich Zeit oder Lust habe. Dann ist es meistens schon die Gelegenheit vorbei. Also in irgendeiner Art und Weise sollten wir als Mütter auch noch verfügbar sein, wenn unsere Kinder größer sind. Als Mütter sind wir unvollkommen, auch wenn wir überfordert sind. Wir können eben, wie gesagt, unsere eigene Prägung haben, unsere eigene unvollkommene Erziehung, vielleicht Krankheit, eine schwache Konstitution. Vielleicht ist unsere finanzielle Situation nicht zum Besten, vielleicht sind wir sogar alleinerziehend, müssen berufstätig sein oder Überforderung auf Seiten des Kindes, wenn man vielleicht ein Schreikind hat, wenn das Kind krank oder behindert ist oder einen eigenwilligen Charakter hat, dann ist es nicht immer einfach, da drauf richtig zu reagieren. Und manchmal ist es vielleicht besser, wir holen uns Hilfe, als dass wir uns da alleine durchwursteln. Ja, auch die Pubertät der Tochter ist oft eine Phase, wo wir die eigene Überforderung spüren. Ich selbst als Frau, als Mutter, werde dann meist in Frage gestellt. Ich werde vielleicht in vielem beschuldigt, was ich eigentlich gut gemeint habe. Und wenn eine Frau vielleicht auf der einen Seite eine Tochter in der Pubertät hat, auf der anderen Seite vielleicht schon in den Wechseljahren ist, dann hat sie eine doppelte Herausforderung. Aber auch in solchen schwierigen Phasen darf ich mir bewusst machen, ich bin eigentlich die Reifere im Gegensatz zu meiner Tochter in den Teenagerjahren. Ich sollte eigentlich gelernt haben, mit meinen Gefühlen umzugehen. Bei ihr bricht das ja alles erst auf. Sie muss das ja erst lernen. Und dann kann ich mir als Mutter auch überlegen, welche Bereiche sind es wirklich wert, dass ich einen Konflikt daraus werden lasse. Und da sind Werte immer wichtiger als irgendwelche Äußerlichkeiten. Ich habe auch einmal einen interessanten Gedanken gelesen. Wenn die Tochter heranwächst, dann wird die Prinzessin zur Königin. Sie muss sich ihr eigenes Königreich schaffen. Für 2 Königinnen an einem Ort ist kein Platz. Als Mutter darf ich mein Reich in angemessener Art und Weise verteidigen und der Prinzessin helfen, ihr eigenes Königreich zu schaffen, also ihren eigenen Lebensbereich. Und da braucht es sicher eine Mischung zwischen Flexibilität auf der einen Seite und Festigkeit bezüglich der Werte auf der anderen Seite. Ja, wie gesagt, wir dürfen verfügbar sein für Gespräche. Ja, manchmal sind auch Dinge zu verarbeiten. Auch das ein Punkt, wo wir vielleicht unvollkommen sind. Da ist es wichtig, dass wir einen geeigneten Moment abwarten und dann vielleicht auch mit der Tochter über die eigene Vergangenheit spreche. Vielleicht kann ich ihr manches erklären, warum ich es so mache, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Aber es ist sicher auch hilfreich, wenn ich auch als Mutter bereit bin, Korrektur anzunehmen und mich nicht als absolut hinstelle. Und vielleicht ist es auch an uns, wenn wir mal über unsere eigene Beziehung zu unseren Müttern nachdenken, auch dran, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir vielleicht auch in einer schwierigen Phase unseren Müttern Probleme gemacht haben, dass wir vielleicht auch um manches um Vergebung bitten. Ja, diese Unvollkommenheit darf ich mir als Mutter bewusst machen und muss mich nicht unter Druck setzen, dass ich eine vollkommene Mutter sein muss. Ich darf lernen, ich darf an mir arbeiten, ich darf mich von Gott verändern lassen, aber ich werde keine perfekte Mutter sein können. Und es kann auch eine Hilfe sein für die Tochter, dass sie lernt, barmherzig zu sein mit der Mutter, die es zwar gut meint, aber doch nicht in allem bis ins Letzte mich vielleicht versteht und es hundertprozentig machen konnte. Ja, wenn ich vielleicht gar keine Tochter habe und das eine Not ist auch in meinem Leben, dann darf ich auch mit dem Mangel in meinem Leben zu Gott kommen, der versprochen hat, ich komme da später noch einmal darauf zurück, allen meinen Mangel auszufüllen. Er kann mich trösten, auch über so einen Verlust hinweg. Vielleicht kann es auch sein, dass ich durch eigenes Verschulden keine Tochter oder keine Kinder habe, wenn ich vielleicht in einer entsprechenden Lebensphase mich nicht entschließen konnte, ein Kind zu bekommen und mich gedrungen sah, vielleicht eine Abtreibung vorzunehmen und das immer nagt an meinem Gewissen. Auch da ist es gut, wenn ich diese Not nicht in mich hineinfresse, mit mir rumschleppe, wenn ich mich vielleicht einer Seelsorgerin anvertraue und wenn ich das gemeinsam mit ihr zu Gott bringe, der auch hier gerne vergibt und auch hier meine Not heilen kann. Ja, was bedeutet es aber nun, eine Tochter zu sein? Zunächst einmal zu vertrauen. Die kleinen Kinder sind voller Vertrauen. Sie sind angewiesen auf die Mütter. Sie rufen und früher oder später kommt die Mutter dann. Das Kind wird gestillt oder bekommt die Flasche, bekommt alles, was es braucht. Und hier lernen wir das Vertrauen. Der nächste Schritt, jetzt bei kleinen Kindern vor allem, ist das Gehorchen. Und das wird uns ja auch in der Bibel gesagt, in Epheser 6, Vers 1, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen sollen, also auf jeden Fall, solange sie Kinder sind. Wir haben gelesen den Punkt Unterweisung und dann braucht es natürlich auch jemand, der lernt, der diese Unterweisung annimmt. Und da dürfen wir als Töchter auch annehmen. Es muss nicht alles übernommen werden und gerade auch in der Pubertät ist es wichtig, dass wir gelernte Glaubensinhalte prüfen und Lebensmuster und dann das selber übernehmen und nicht nur das so übergestülpt bekommen, dass wir Dinge, die uns dann wichtig sind, verinnerlichen. Und es ist wichtig, dass wir ein Leben lang auch dazu lernen. Es gibt auch, habe ich vorher vergessen zu erwähnen, bei diesem Punkt Unterweisen auch schöne Bücher, zum Beispiel ein Buch, das heißt Der Mädchenkuss und eins, Ich gebe dir mein Herz, wo die Mädchen können das auch alleine durchnehmen und lernen, was biblisches Frausein heißt. Aber ich denke, es ist auch eine schöne Sache, wenn die Mutter das mit ihrer Tochter oder vielleicht mit ein paar Freundinnen von ihr dazu durchnehmen und dass hier auf der einen Seite das Unterweisen und das Lernen Hand in Hand geht. Ja, wir kennen sicher auch aus den 10 Geboten den Satz, du sollst Vater und Mutter ehren. Auch das macht eine Tochter aus, dass sie die Mutter ehrt. Ehren heißt, respektieren, Respekt entgegenbringen. Nicht einfach nur allen Ärger jetzt ungeschützt loswerden, sondern sehen, meine Mutter hat sich, wenn vielleicht auch nicht alles gelungen ist, doch Mühe gegeben. Sie hat auch ihren Weg, sie hat auch ihre Lasten. Und selbst wenn menschlich gesehen nichts Respektables an einer Mutter wäre, und das gibt es ja wirklich, dann ist es doch das Gebot Gottes, dass wir ihr Respekt als Mensch, als Mutter entgegenbringen. Und wenn das Gott auf der einen Seite fordert, dann wird er uns auf der anderen Seite auch die Kraft geben und Wege zeigen, wie wir das leben können. Ja, wenn die Mütter das Loslassen lernen müssen, dann ist der Gegensatz für die Töchter das Losziehen. Sie dürfen lernen, ihr eigenes Leben zu lernen und eigene Wege zu finden. Das sehen wir sogar in der Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Auch Maria war eine unvollkommene Mutter. Auch sie hat nicht alles richtig gemacht. Jesus hat auch seiner Mutter zum Beispiel klar zu verstehen gegeben, als er als 12-Jähriger im Tempel geblieben ist und die Eltern ihn gesucht haben, dass seine erste Verantwortung sein himmlischer Vater ist. Und dass er auch weiß, wann Zeit und Art seines Handelns ist, zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana. Da hat er ja seiner Mutter gesagt, dass er selber über die Zeit und Art seines Handelns bestimmt. Also auch er hat sich hier aus dieser Beziehung, ich nenne es jetzt mal, herausgelöst. Als Tochter darf ich fragen, was sind meine Ziele? Was sind meine Gaben? Was sind meine Grenzen? Und was ist mein Lebensstil? Wo muss ich mich vielleicht auch von falschen Erwartungen und von Druck freimachen? In der letzten Woche hat meine Mutter eine Bemerkung über irgendjemand gemacht, wo man gemerkt hat, dieses Verhalten an der anderen Person, das findet sie jetzt nicht so hundertprozentig toll. Und ich mache das aber genauso. Und früher hätte ich gedacht, ja, okay, das gefällt ihr jetzt wieder nicht. Aber ich habe gedacht, gut, sie darf so denken, ich darf so denken, jeder hat das Recht, deshalb gibt es ja keinen Streit und keine Auseinandersetzung. Aber ich muss mich nicht unter Druck fühlen. Ich darf meine eigene Meinung haben. Ich darf mich als Tochter auch fragen, wo leide ich vielleicht unter mangelnder Liebe und Anerkennung durch das Versagen meiner Mutter? Vielleicht ist das hilfreich, dass ich mir das mal ganz bewusst mache. Wo muss ich mich vielleicht auch einmal abgrenzen? Wann muss ich vielleicht auch das Wort Nein lernen? Vor kurzem habe ich gehört von einer Mutter, die sicher schon Anfang 40 ist, die bekommt jede Woche wieder von ihrer Mutter Besuch und die Mutter kommt immer an mit 10 Liter Suppe. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 10 Liter sind, also aber massenweise. Und die Tochter sagt immer, wir brauchen das doch gar nicht, wir leiden doch keine Not. Aber die Mutter macht das immer weiter und die Tochter leidet darunter. Und ich habe schon manchmal festgestellt oder erlebt, dass gerade auch aus osteuropäisch geprägten Familien, da war das immer so, dass die Mütter auch mitgeholfen haben, aber dadurch irgendwie auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Oder einmal habe ich erlebt, da habe ich ein intensives Gespräch mit einer jungen Frau geführt. Auf einmal dreht sich der Schlüssel in der Wohnung und die Mutter war da. Die hat nicht angerufen, die hat nicht gefragt, die war einfach da. Und das baut sich so über Generationen auf. Aber ich denke, auch als Töchter haben wir da das Recht, in aller Liebe, aber auch in aller Deutlichkeit unsere Grenzen abzustecken. Und als Tochter bin ich nicht verantwortlich für das Leben meiner Mutter, nicht für ihren Lebensinhalt und nicht für ihre Befindlichkeiten. Natürlich soll ich ihr in Freundlichkeit begegnen, aber manchmal ist es vielleicht auch dran, einmal gewisse Bereiche abzustecken. Auch eine Ehe kann nur gelingen, wenn der innere Ablösungsprozess erfolgt ist oder zumindest bewusst gegangen wird. Ja, ich darf auch als Tochter lernen, Versagen und Verletzungen zu verarbeiten und hinter mir zu lassen. Da kommen wir gleich noch einmal drauf. Vielleicht auch, wenn ich durch meine Mutter, durch meine Eltern Schweres erlebt habe, dann bin ich doch für mein Leben, das ich heute führe, da bin ich verantwortlich. Und letztendlich nicht meine Mutter oder meine Eltern. Und selbst aus einer schwierigen Prägung kann Gott auch noch etwas Gutes machen. Wenn ich Tochter bin, dann bedeutet das auch Beistehen der Mutter. Den Respekt haben wir vorher schon gehabt. Das bedeutet es auf der einen Seite, da heißt es auch in Sprüche 23, Vers 22, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt ist. Und da können wir schnell dabei sein. Jetzt erzählt sie es zum fünften Mal. Und das kann auch lästig sein, das anzuhören, aber wir sollen deshalb die alten Mütter nicht verachten. In 1. Timotheus 5 wird auch gesagt, dass eine ältere Witwe zuerst von den Kindern oder Enkeln versorgt werden soll. Und da haben wir jetzt wieder das Versorgen. Aber hier wird die jüngere Generation angesprochen. Und das ist etwas anderes, wenn ich mir das von Gottes Wort sagen lasse oder wenn ein Druck von der älteren Generation auf mich gelegt wird. Auch Jesus hat für seine Mutter gesorgt. Er hat am Kreuz noch dafür gesorgt, dass der Johannes, sein Jünger, sich um seine Mutter annimmt. Aber hier darf ich auch, wenn das auf mich zukommt, mir hilfreiche Fragen stellen. Ist zum Beispiel eine Pflege, wenn sie nötig wird, im eigenen Haus, ist das wirklich für alle Seiten das Beste? Habe ich die Kraft dazu? Wie ist das für meine Familie? Möglicherweise, ich habe schon Situationen erlebt, da war es besser, wenn zum Beispiel die Mutter im Pflegeheim war und die Tochter sie regelmäßig, aber entspannt besuchen konnte, als wenn die Tochter in einer Überforderung die Pflege übernommen hat und die ganze Familie darunter gelitten hat. Also auch hier dürfen wir miteinander weise Entscheidungen treffen. Und irgendwann heißt es dann auch, gehen zu lassen für immer. Und der Tod ist ein Abschied von einem Menschen, aber nicht von Erinnerungen und Gefühlen. Und echte Trauer schließt auch das Wahrnehmen der Fehler des anderen mit ein und mündet aber auch in Dankbarkeit für dessen Leben und für das, was gut war. Ja, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist eigentlich immer im Wandel begriffen. Das haben wir schon gesehen durch das wechselnde Alter. Zuerst ist die Mutter für das Kind verantwortlich. Später kann es vielleicht im Alter zu einem gewissen Wechsel kommen. Und auch so ein Rollentausch dann kann eine gewisse Trauerarbeit bedeuten. Das kann Verlust auf beiden Seiten sein. Aber ein gelungene Beziehung zwischen Mutter und Tochter bedeuten für die Tochter, eine gut abgelöste und geklärte Beziehung zur Mutter zu entwickeln und mit der eigenen Mutter in Dankbarkeit und Klarheit umgehen zu können. Auch unabhängig und frei entscheiden zu können, ohne sich vor der Mutter rechtfertigen oder entschuldigen zu müssen, für das, was sie tut oder eben auch nicht tut. Und ich bin als erwachsene Tochter der Mutter nicht verantwortlich und kann selber Entscheidungen treffen. Für die Mutter bedeutet es, das Loslassen und ein eigenes Leben der Tochter zuzugestehen. Auch selber zu meiner Unvollkommenheit zu stehen. Aber nun geschieht es ja leider, dass in dieser Beziehung weil sie oft auch so eng ist, viele Verletzungen geschehen. Und schwerwiegende Verletzungen oft auch. Ja, es kann zu wenig Liebe gegeben worden sein. Vielleicht hatte die Mutter andere Prioritäten. Vielleicht hatte sie einen anderen Lebensinhalt. Vielleicht sind viele böse und bittere Worte gefallen, die verletzt haben. Vielleicht ist ein Kind wirklich vernachlässigt worden. Vielleicht hat es sogar gelitten unter Alkohol- und Drogensucht. Wie gehe ich damit um? Da kann es mir sicher helfen, wenn ich mich diesen Verletzungen auch einmal stelle, wenn ich mir das eingestehe, wenn ich das ja wahrnehme, ich habe wirklich unter zu wenig Liebe gelitten. Es hat wirklich wehgetan. Ich hatte wirklich keine gute Erziehung. Es waren nicht die besten Maßstäbe. Meine Eltern hatten nicht das beste Weltbild. Sie haben mich oft nicht verstanden. Ich wurde mit meinen Geschwistern verglichen. Ich wurde vielleicht benachteiligt. Ich wurde beherrscht. Es wurde Druck ausgeübt. Vielleicht war die Mutter gefühlskalt. Vielleicht bin ich sogar misshandelt worden. Auch da ist es gut, wenn wir das vielleicht mit Begleitung aufarbeiten, wenn wir selber über so Dinge nicht zur Ruhe kommen. Vielleicht habe ich wirklich unter dem Charakter meiner Mutter oder meiner Eltern gelitten. Auch da kann es mir helfen, wenn ich das formuliere, was war es eigentlich, was mich gestört hat, was mir Mühe gemacht hat, wenn wir auch Schmerz zulassen. Das kann helfen, Schmerz zu verarbeiten und auch vielleicht ein gewisses Verständnis aufzubringen. Der Mangel muss nicht entschuldigt werden, aber er kann vielleicht besser verstanden werden. Vielleicht verstehe ich die Mutter besser, wenn ich auch ihre Vergangenheit betrachte, was sie geprägt hat, welche Ehe sie gehabt hat, oder vielleicht war sie alleinerziehend und hat sie hart gemacht, sie musste für vieles sorgen. Und wenn wir uns das eingestehen, ist es vielleicht auch gut, wenn wir uns wirklich Zeit zum Trauern nehmen. Nicht zum Selbstmitleid, aber zur Auseinandersetzung mit diesen Verlusten. Und wenn wir dann gleichzeitig Wege auch suchen, wie wir damit zurechtkommen können. Vielleicht habe ich von meiner Mutter nicht die nötige Zuwendung und Liebe erhalten. Aber dann darf ich meine Seele stillen bei Gott. Da gibt es diesen Vers, den ich vorher schon einmal gelesen habe, in Psalm 131, Vers 2. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Das hat selbst David erlebt, dass er auch Mühe hatte mit Vater und Mutter und dass seine Seele bei Gott zur Ruhe gekommen ist. Er versteht uns, er war ja dabei, er weiß, welchen Mangel wir leiden und unsere Seele, unausgefüllte Seele, die darf bei ihm zur Ruhe kommen. Er sagt auch in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden dürfen wir bei Jesus, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Und in Philipper 4 sagt er, mein Gott aber wird ausfüllen allen euren Mangeln nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er wird mit sich selbst dieses Loch, diesen Mangel ausfüllen können. Da dürfen wir vielleicht, wenn es uns auch schwerfällt, mit jemand anderem zusammen im Gebet zu ihm kommen. Eine weitere Hilfe wird auch sein, wenn wir vergeben. Vielleicht kann dieser Vortrag auch Anlass dazu sein, dass ich mir mal Gedanken darüber mache, was ist denn da, was ich zu vergeben habe? Wenn alles gut war, dann darf ich Gott danken, dass es so war. Aber wenn nicht alles optimal gelaufen ist, aber vielleicht nicht gleich die Katastrophe war, dann darf ich auch für meine eigenen Fehler um Vergebung bitten. Dann darf ich eben auch, wie ich gesagt habe, mir bewusst machen, was meine Mutter geprägt hat. Und wenn ich wirklich unter groben Fehlern leide in der Beziehung zwischen meiner Mutter und mir, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass ich mal mit jemand darüber rede. Wenn ich Gott um Heilung bitte, dass er meinen Mangel ausfüllt und dass er mir die Kraft zum Vergeben schenkt, das kann ich gar nicht aus mir heraus. Aber Gott sagt selber auch in Psalm 62, schüttet euer Herz vor Gott aus. Er ist eure Zuflucht. Ihm darf ich alles sagen, was ich vielleicht keinem Menschen bisher anvertraut hat. Das darf ich alles vor Gott ausschütten. Ja, was bedeutet denn das, zu vergeben? Das bedeutet nicht, dass ich dann alles gut heißen muss, dass dann alles ungeschehen ist. Es bedeutet auch nicht, dass ich das fühlen muss. Vergebung ist zuerst eine bewusste Entscheidung. Und Vergebung ist auch zuerst eine Tat Gottes. Wie gesagt, durch den Sündenfall Evas ist die Sünde in die Welt gekommen und jeder Mensch wird seither als Sünder geboren. Das heißt, er ist getrennt von Gott. Gott ist heilig und deshalb ist eine Kluft zu uns sündigen Menschen. Und deshalb brauche auch ich selber erstmal Vergebung. Auch David hat gesagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ich selber brauche auch die Vergebung in meiner Beziehung zu Gott. Aber Gott ist das wichtig. In dem ganz bekannten Vers in Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott möchte, dass diese ewige Trennung aufgehoben wird. Und deshalb dürfen wir mit unserem eigenen Versagen in einem schlichten Gebet zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Ich habe das auch mit einer anderen Frau zusammen gemacht, habe ihr gesagt, was mir bewusst war an Sünde in meinem Leben und gemeinsam haben wir das vor Gott gebracht und es war nachher ein unheimlich befreiendes Gefühl, als ich wissen durfte, mir ist vergeben. Und wenn mir vergeben ist, erst dann kann ich auch anderen vergeben, wo wir ja auch im Vater unser dazu aufgerufen werden. Und Vergebung ist mehr eine Entscheidung als ein Gefühl. Und es kann sein, dass ich 100-mal die Vergebung aussprechen muss, bis sie vom Kopf ins Herz fällt. Und dann mit der Kraft Gottes kann ich auch vergeben, wenn jemand nicht um Vergebung bittet. Denn anderen zu vergeben ist auch wichtig für mich selbst, denn ich bin diejenige, die die Last trägt. Wenn ich vergebe, dann muss ich diese Last nicht immer hinter mir hertragen. Ich darf dann Veränderung erfahren und entlastet sein, weil ich mit leichterem Gepäck durchs Leben gehen darf. Wenn Gott aber mir vergeben hat, dann darf ich auch meine Prägung überwinden. Dann kann ich auch mich von Gott verändern lassen. In Psalm 27 steht, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Er ist immer da und hat immer ein offenes Ohr für mich. Und Jesus hat von sich selber gesagt, dass er gekommen ist, um zerbrochene Herzen zu heilen und zu verbinden. Er kann mich wieder zur Ruhe bringen, kann mir ersetzen, kann mich stärken durch seine grenzenlose Liebe zu mir. Ihm darf ich aber auch sagen, alle Angst vor Begegnungen, wenn ich vielleicht Angst davor habe, die Verhaltensmuster haben sich ja bisher nie geändert. Wie wird wieder die nächste Beziehung? Auch das darf ich ihm sagen und ihn da um Hilfe und Weisheit bitten. Vielleicht kann es auch hilfreich sein, einmal der Mutter einen Brief zu schreiben über das, was mich bewegt. Ob wir den dann abgeben oder abschicken, ist eine andere Frage. Aber manchmal hilft es uns vielleicht, bewusst zu machen, wenn wir manches einfach aufschreiben und vielleicht auch aufschreiben, dass wir bereit sind zu vergeben. Ja, und dann dürfen wir selber auch immer wieder dafür beten, dass Gott uns hilft, eine hilfreiche Tochter, eine hilfreiche Mutter zu sein. Ich sage jetzt bewusst nicht gut, denn was ist gut? Aber hilfreich kommt immer an. Ja, wie können wir Beziehungen noch gestalten? Wir haben gesehen, wenn wir das mit einer Waage vergleichen, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, dann kommen da immer wieder schöne Sachen drauf, aber auch Verletzungen, Dinge, wo es nicht so gut gelaufen ist, Dinge, wo man es zwar gut gemeint hat, aber doch schlecht angekommen ist. Und die Waage neigt sich schnell einmal nach unten. Aber da zeigt uns Gott auch, was wir wie in einer alten Waage, da kommen ja so Gewichtssteine drauf, dass wir auch Steine auf die andere Seite legen dürfen. Und da möchte ich uns noch 5 Steine geben, die uns hilfreich sein können. Das ist einmal das Reden, dass wir offen miteinander reden, dass so ein Gespräch vielleicht auch im Gebet vorbereiten und offen aufeinander zugehen. Dass wir dann Respekt einander gegenüber bringen, die Tochter vor der Lebensleistung, die Mutter, und weil Gott uns das aufträgt, auch die Mutter den Respekt der Tochter gegenüber. Und dann die Liebe. An Hochzeiten wird ja oft 1. Korinther 13 vorgelesen, aber dieses Kapitel ist nicht nur für Hochzeiten. Gott möchte uns auch in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter diese Liebe schenken, von der es heißt, sie ist geduldig, freundlich, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie erträgt alles und hofft alles. Mit dieser Liebe liebt Gott mich und er schenkt sie mir auch in dieser Beziehung zu Mutter und Tochter. Und die Weihnachtszeit ist ja nicht mehr allzu weit fort. Vielleicht können wir uns mal etwas überlegen, dass wir nicht materielle Geschenke machen, sondern Geschenke der Liebe, der Zeit, der Zuwendung, wo wir da unsere Aufmerksamkeit und Liebe auch zum Ausdruck bringen. Ein weiterer Stein ist das Vertrauen in Gott, dass er mein zerbrochenes Herz heilt, Vertrauen, dass er meinen Mangel ausfüllt, auch Vertrauen, dass er Beziehungen verändern kann. Und dann kann er auch vielleicht die Frau, die keine eigene Tochter hat, zu einer geistlichen Mutter machen. Dann kann er uns machen zu Frauen, die anderen weise Ratgeberinnen, liebevolle Begleiterinnen, vielleicht flexible Ersatzomas und flexible Helferinnen und verschwiegene Beterinnen sind. Und dann sind wir beim letzten Stein noch angekommen, das Gebet. Das darf ich immer einbringen für meine Tochter, für meine Mutter, zum Ausgleich auch dieser Beziehung. Und abschließend möchte ich euch noch die Geschichte von Christa und ihrem Kind vorlesen. Christa hat entgegen manchem Rat jung geheiratet und nach einigen Ehenjahren ein Kind bekommen. Als dieses Kind noch nicht 4 Jahre alt war, hat ihr Mann eine andere Beziehung angefangen. Diese Frau wurde schwanger und er hat seine Familie verlassen und die neue Frau geheiratet. Christa war am Boden zerstört. Sie lernte einen amerikanischen Soldaten kennen und wollte mit ihm in den USA ein neues Leben beginnen. Sie ließ ihr 5-jähriges Kind bei ihrer Mutter und reiste in die USA. Ihr Abreisetag war der schlimmste Tag im Leben ihres Kindes. Zunächst hatte sie vor, das Kind nachzuholen. Die Beziehung ging jedoch in die Brüche. Sie hätte ja dann wieder zurückkehren können. Warum sie es nicht tat, ist nicht bekannt. Sie ging eine neue Beziehung ein und heiratete diesen Amerikaner. Gemeinsam bekamen sie große Probleme mit Drogen und Alkohol. Offensichtlich schämte sie sich, denn sie brach den Kontakt zu ihrer Mutter und zu ihrem Kind ab. Das Kind hatte bei der Oma eine Heimat gefunden. Als es jedoch 9 Jahre alt war, starb die Oma ganz plötzlich. Die Großtante übernahm nun die Erziehung. Im Nachhinein konnte das als Gottes guter Weg gesehen werden. Sowohl die Oma als auch die Großtante waren bewusste Christinnen und machten dem Kind die Liebe Gottes und sein Wort lieb. Sie beteten regelmäßig von Christa, von der sie nicht wussten, wie es ihr ging und ob sie überhaupt noch am Leben war. In einer christlichen Reha-Einrichtung wurde Christa und ihr Mann, wurden sie von Drogen und Alkohol frei und fanden zum Glauben an Jesus Christus. Christa hat Vergebung ihrer Sünden erfahren, wusste aber auch, dass ihr Leben in Ordnung zu bringen war und dass dazu auch gehörte, Kontakt mit ihrer Familie aufzunehmen und sie um Vergebung zu bitten. Es folgte ein baldiges Wiedersehen zwischen Personen, die sich fast fremd geworden waren. Weil auch die Tante und das inzwischen erwachsene Kind selber die Vergebung Gottes erfahren hatten, konnten sie auch Christa vergeben. Die Beziehung musste quasi neu aufgebaut werden, was bei wenigen Besuchen hin und her und per Telefon geschah. In ihren 70ern bekam Christa als Folge ihres früheren Lebens eine schwere Lebererkrankung. Sie bat ihr Kind immer wieder am Telefon mit ihr zu beten. Es war der Wunsch von beiden, dass ihr Kind sie bei ihrem absehbaren Tod begleiten kann. Dies ist aber selbst am gleichen Ort nicht immer möglich, geschweige denn, wenn die weite Reise rechtzeitig gebucht werden muss. Gott hat es aber geschenkt, dass ihr Kind rechtzeitig bei ihr sein konnte und sie mit Gebeten und Liedern begleiten konnte. Christa starb an der Hand ihres Kindes. Bei der Beerdigung konnte ihr Kind berichten, was Gott im Leben von Christa getan hat und wie er sie befreit und verändert und wie er Wunden geheilt hat. Viele Menschen berichteten an der Beerdigung, dass sie durch den kindlichen Glauben und die Gebete von Christa gesegnet worden sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich bewusst immer von Kind und nicht von Tochter gesprochen habe, denn dieses Kind war diesmal ein Sohn. Und der Sohn ist mein Mann Michael und Christa war meine Schwiegermutter. Wir dürfen in der eigenen Familie erleben, dass Gott auch in Katastrophen bewahren kann und dass er die Seelen heilen kann, dass er Kraft zum Vergeben gibt und dass Beziehungen mit ihm an der Seite erneuert werden können. Und diese Hilfe, Liebe und Heilung, die Kraft Gottes, die wünsche ich Ihnen und euch allen, dass ihr hier Gott auch erfahren dürft. Wer das Thema noch vertiefen möchte, da hat es außen irgendwo noch Bücher, das Buch Mütter und Tochter, Konflikte und Perspektiven und ein kleines Heft Leben trotz Versagen der Eltern. Und wenn jemand vielleicht noch den Aufschrieb haben möchte, darf er auch nachher auf mich zukommen.